Christus wird einen glimmenden Docht nicht auslöschen. Von Richard Sibbes. Und einen glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Matthäus 12, Vers 20. Die zweite Betrachtung bezüglich der geringen und kleinen Anfänge der Gnade ist die, dass Christus den glimmenden Docht nicht auslöschen wird. Hierfür gibt es in der Hauptsache zwei Gründe. Erstens, weil dieser Funke vom Himmel ist. Es ist sein Funke, angezündet durch seinen eigenen Geist. Und zweitens entspricht es der Herrlichkeit seiner machtvollen Gnade in seinen Kindern, dass er Licht inmitten von Finsternis bewahrt, einen Funken inmitten von ansteigenden Wassern der Verdorbenheit. Der geringste Funke der Gnade ist kostbar. Es liegt ein besonderer Segen in jenem kleinen Funken. Wie, wenn sich noch Saft in einer Traube findet und man dann sagt, verdirb sie nicht, es ist ein Segen in ihr. So will auch ich handeln, um meiner Knechte willen. Jesaja 65, Vers 8. Wir sehen, wie nachsichtig unser Erlöser Christus mit Johannes in dessen Zweifeln umging oder mit den beiden Jüngern, die nach Emmaus gingen und ins Wanken darüber gerieten, ob er der sei, welcher Israel erlösen sollte. Er löschte nicht jenes kleine Licht in Petrus, welches unterdrückt war. Petrus verleugnete ihn, doch er verleugnete Petrus nicht. »Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen«, sagte ein Aussätziger in den Evangelien. »Doch wenn du etwas kannst«, sagt ein anderer. Beide waren solch glimmende Dochte. Keiner von ihnen wurde ausgelöscht. Wenn Jesus auf seiner eigenen Größe bestanden hätte, würde er jenen zurückgewiesen haben, der mit seinem »Wenn« zu ihm kam. Doch Christus beantwortete sein »Wenn« mit einer gnädigen und absoluten Geste. »Ich will«, sei gereinigt. Die blutflüssige Frau tat nichts weiter, als nur mit einer zitternden Hand den Saum seines Gewandes anrühren und ging sogleich geheilt und getröstet davon. In den sieben Gemeinden sehen wir, dass er alles, was in ihnen gut war, anerkannte und schätzte. Weil die Jünger aus Schwachheit schliefen, bedrückt durch Trübsal, fand Christus, unser Erlöser, eine trostreiche Entschuldigung für sie. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Wenn Christus nicht barmherzig wäre, würde er seine eigenen Ziele verfehlen. Aber bei dir ist die Vergebung, damit man dich fürchte. Psalm 130, Vers 4. Nun sind alle willkommen, unter sein Banner der Liebe zu kommen, das er über die Seinen ausbreitet. Darum kommt alles Fleisch zu dir. Das Herz Christi verzerrte sich, sagt der Text, als er sie ohne Speise sah, damit sie nicht auf dem Weg verschmachten. Um wie viel mehr wird er Acht darauf haben, unserer geistlichen Schwachheit vorzubeugen. Die Schwachen unterstützen. Hier sehen wir nun die beiden unterschiedlichen Veranlagungen zwischen der heiligen Natur Christi und der unreinen Natur des Menschen. Der Mensch wird wegen eines bisschen Rauchs das Licht auslöschen. Wir sehen jedoch, dass Christus stets auch die kleinsten Anfänge liebevoll hegt und pflegt. Wie nachsichtig ging er mit all den Unvollkommenheiten seiner armen Jünger um. Wenn er sie genau prüfte, so geschah es aus Liebe und damit ihr Licht heller leuchten sollte. Gibt es für uns denn ein besseres Beispiel, dem wir folgen können, als jenem von ihm, auf den wir unsere Hoffnung auf Errettung setzen? Wir aber, die Starken, haben die Pflicht, die Gebrechen der Schwachen zu tragen. Römer 15, Vers 1. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise etliche rette. 1. Korinther 9, Vers 22. Oh, dass diese gewinnende und entgegenkommende Bereitschaft in vielen mehr zu finden wäre. Viele, soweit es an uns liegt, verstehen gar nichts mehr angesichts des Mangels an Ermutigung. Achte darauf, wie jener treue Menschenfischer, der Apostel Paulus, bemüht ist, seinen Richter zu gewinnen. Ich weiß, dass du glaubst. Apostelgeschichte 26, Vers 27. Und dann wünscht er ihm alles rettende Wohlergehen, ausgenommen der Fesseln. Er hätte die Fesseln auch mit einschließen können, aber er wollte jemanden, der empfänglich war, nicht entmutigen. Er wünschte daher Agrippa nur das, was im Glauben positiv war. Wie sorgsam ging unser Erlöser doch mit den Kleinen um, dass sie nicht gekränkt würden. Wie verteidigte er seine Jünger vor böswilligen Verleumdungen der Pharisäer. Wie sorgsam war er darum bemüht, keinen neuen Wein in alte Schläuche zu füllen, Neulinge nicht mit religiöser Enthaltsamkeit zu distanzieren, wie es einige auf taktlose Art und Weise tun. Oh, sagt er, sie sollen Zeit zum Fasten haben, wenn ich gegangen bin, und Kraft zum Fasten, wenn der Heilige Geist über sie gekommen ist. Es ist nicht gerade der beste Weg, junge Anfänger im Glauben mit Kleinigkeiten zu bestürmen. Vielmehr sollte man ihnen einen weit hervorragenderen Weg aufzeigen und sie in fundamentalen Grundsätzen unterweisen. Andere Dinge geraten dann für sie schnell außer Sichtweite. Es ist nichts Falsches daran, ihre Fehler zu bedecken, einige Fehltritte zu entschuldigen, ihre Leistungen zu loben, sie in ihrer Entwicklung zu ermutigen, alle Hindernisse aus ihrem Weg zu räumen, ihnen auf jede Weise zu helfen, das Joch der Frömmigkeit mit größerer Leichtigkeit zu tragen, sie zur Liebe für Gott und seinen Dienst zu bringen, damit sie nicht den Gefallen daran verlieren, bevor sie ihn überhaupt kennen. Meistens kann man sehen, dass Christus in junge Gläubige eine Liebe pflanzt, die wir die erste Liebe nennen, um sie in ihrer Berufung mit mehr Freude hindurchzutragen. Er legt ihnen keine Kreuze auf, bevor sie nicht die Stärke dafür erlangt haben, gerade so, wie auch wir junge Pflanzen aufziehen und sie vor dem Wetter schützen, bis sie feste Wurzeln geschlagen haben. Barmherzigkeit anderen gegenüber soll uns dazu bewegen, oftmals uns selbst in unseren Freiheiten zu verleugnen, um die Schwachen nicht zu kränken. Es sind diese Kleinen, denen Anstöße zur Sünde gegeben werden. Die Schwächsten neigen am ehesten dazu, von sich anzunehmen, sie seien verachtet. Deswegen sollten wir mit ihnen am sorgsamsten umgehen und ihnen das geben, was sie zufriedenstellt. Es wäre ein guter Wettbewerb unter Christen, wenn der eine sich darum bemühte, keinen Anstoß zu geben und der andere keinen zu nehmen. Die besten Menschen sind hart gegen sich selbst und empfindsam gegenüber anderen. Dennoch sollten Menschen die Geduld anderer nicht ermüden und erschöpfen. Noch sollte der Schwächere von anderen zu viel an Beherrschung abverlangen und sich auf deren Nachsicht verlassen. Auf diese Weise würden sie sich nur auf ihrer eigenen Willensschwäche ausruhen, was für ihre eigene Seele eine Gefahr und für die Kirche ein schlechtes Zeugnis wäre. Auch sollten sie die Gaben Gottes in anderen nicht verachten, wo doch die Gnade lehrt, diese zu ehren, wo auch immer sie zu finden sind. Sie sollten vielmehr ihre eigene Aufgabe und ihren eigenen Platz erkennen und nichts über das ihnen zugeteilte Maß hinaus tun, was ihre Person und ihre Sache zu einem Anlass der Verachtung machen könnte. Treffen in einer Person Blindheit und Dreistigkeit, Ignoranz und Arroganz, Schwachheit und Eigensinn aufeinander, dann zeigt sich der Mensch gegenüber Gott abscheulich. Dann macht es diesen Menschen zu einer Belastung für die Gesellschaft, gefährlich als Ratgeber, zu einem Störenfried für bessere Entwicklungen, unfügsam und unfähig für die bessere Richtung, erbärmlich in dieser Angelegenheit. Wo aber Christus seine barmherzige Kraft in der Schwachheit zeigt, da tut er es in der Weise, dass er den Mensch sich selbst so weit erkennen lässt, dass dieser Demut hervorbringt und die Liebe Gottes zu ihm lobpreist, so wie er ist. Dies ist ein Schutz gegen Entmutigungen aufgrund von Schwachheit, um den Menschen näher zu seiner Gnade zu bringen und zum Nutzen für den geistlich Armen. Dies ist einer großartigen Verfassung und Fähigkeiten vorzuziehen, die unserer verdorbenen Natur nur Nahrung für unseren Stolz bieten. Christus weist niemanden aufgrund von Schwachheiten ab, damit niemand entmutigt sei. Aber er nimmt auch niemanden aufgrund von Größe an, dass keiner erhoben sei aufgrund dessen, was in Gottes Augen als so nichtig angesehen wird. Es ist für Christus keine große Sache, wie dumm der Schüler ist, wenn er zu ihm spricht und sein Lehrer sein will. So wie er ihm vorschreibt, was er verstehen soll, so gibt er auch sogar dem Dümmsten das Verständnis dazu. Die Kirche leidet sehr unter den Schwachen. Daher dürfen wir uns die Freiheit nehmen, mit ihnen gleichermaßen milde wie direkt umzugehen. Die Bandbreite wahrer Liebe ist, die Beteiligten in einen besseren Zustand zu bringen, was durch das Verschweigen von Dingen oftmals verhindert wird. Bei einigen siegt der Geist der Sanftmut, doch bei einigen auch die Rute. Einige haben es nötig, dass man sie aus dem Feuer reißt mit Gewalt, und sie werden Gott für uns loben am Tage ihrer Heimsuchung. Wir sehen, dass unser Erlöser das Leid vervielfacht, wenn er es mit hartherzigen Heuchlern zu tun hat. Denn Heuchler brauchen eine stärkere Überführung als üble Sünder, weil sie einen schlechten Willen haben und aufgrund dessen ist ihre Bekehrung gewöhnlich heftig. Ein harter Knoten bedarf eines entsprechenden Keils. Ansonsten betrüben wir mit unserem unbarmherzigen Mitleid deren Seelen. Eine scharfe Zurechtweisung ist manchmal wie eine wertvolle Perle und ein süßer Balsam. Die Wunden selbstsicherer Sünder werden nicht mit süßen Worten geheilt. Der Heilige Geist kam sowohl mit Feuerzungen als auch in der Gestalt einer Taube. Und der gleiche Heilige Geist wird einen Geist der Besonnenheit und Umsicht gewähren, der Salz sein wird, um all unsere Worte und Taten zu würzen. Und solche Weisheit wird uns lehren, zur rechten Zeit zu reden, zu den Schwachen wie zu den gefestigten Seelen. Und tatsächlich, ein solcher hat die Zunge eines Jüngers nötig, die entweder aufrichtet oder niederreißt, obwohl ich an dieser Stelle von Milde gegenüber denen spreche, die schwach oder unsicher sind. Diese müssen wir sanft vorwärts bringen und gemächlich führen, so wie Jakob sein Vieh entsprechend deren Gangart trieb und seine Kinder fähig waren. Schwache Christen sind wie Gläser, die beim geringsten, unachtsamen Gebrauch kaputt gehen, doch, wenn sanft behandelt, lange Zeit halten. Diese Ehre eines behutsamen Umgangs sollen wir dem schwächeren Gefäß zuteil werden lassen, wodurch wir sie zum einen bewahren und andererseits der Kirche und uns nützlich machen. Wenn in erkrankten Personen das ganze kranke Gemüt geläutert wird, dann wird damit auch das Leben und alles andere gereinigt werden. Deswegen, obwohl Gott sagt, er wolle sein Volk läutern, wie man Silber läutert, sagt er dennoch: Siehe, ich habe dich geläutert, aber nicht im Silberschmelzofen. Das bedeutet, dass er es nicht so gründlich tat, dass keine Schlacke mehr übrig blieb, denn er nimmt Rücksicht auf unsere Schwäche. Vollkommene Läuterung ist für eine andere Welt, für die Welt der Seelen vollkommener Menschen.